Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten.
Ja, und heute wollen wir ja eine orientierende Folge zum Thema Gold und Edelmetalle machen. Und so ein bisschen die Bedeutung von Edelmetallen als Investition, gerade in der heutigen Zeit, auch besprechen.
Richtig. Wir haben immer wieder Fragen danach, ob das eben Sinn macht. Das ist ja eine Anlageklasse, also physische Rohstoffe, insbesondere eben auch die Edelmetalle. Zu den Edelmetallen gehört natürlich in allererster Linie eben das Gold. Und dann in zweiter Linie auch Silber, im Weiteren dann eben auch Platin und Palladium, aber insbesondere eben auch das Gold.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, warum ist denn Gold und auch andere Edelmetalle irgendwie gerade in Krisenzeiten als sichere Geldanlage so beliebt?
Ja, ich würde es vielleicht gar nicht mal unbedingt als Geldanlage bezeichnen, sondern Gold als ein Stück weit vielleicht auch Währungsersatz. Also wir leben ja im Moment in einer sehr unruhigen Zeit, kann man sagen. Also das ja schon seit längerem. Jetzt haben wir auch nochmal den Turbo. Also wir zeichnen jetzt gerade hier im Februar 25 eben auf. Und Gold ist eben ja Währungsersatz, zeigt eine stabile Wertentwicklung. In einer Zeit, wo eben die Frage ist, also der Dollar, haben wir ja schon mehrfach besprochen, als Weltwährung ist zwar in letzter Zeit gestiegen, kann sein, dass er auch weiter steigt und dennoch ja, wäre vielleicht auch ein Thema für eine Folge über die weitere Entwicklung, auch der Euro, in denen man mal Hoffnung als Währungsersatz eben gesetzt hat. Also anders formuliert, die Kaufkraft des Geldes sinkt, also gerade auch in Zeiten von steigender Inflation, die ja jetzt auch zwischendrin etwas abgeflacht war, aber jetzt am Steigen wieder ist, ist eben die Kaufkraft des Goldes im Verhältnis zur Kaufkraft des Geldes nicht nur stabil.
Und es war auch in den letzten Jahren so, dass es gestiegen ist, kann man sagen, wenn man das jetzt so sich die Entwicklung anschaut?
Ja, also das kann man durchaus so sagen. Es war sogar ein fulminanter Anstieg, kann man sagen. Gut, manche sagen auch, Gold ist nahe einem Allzeithoch. Aber vor allen Dingen wird es deutlich, wenn man sagt, wie viel Gold kann man denn kaufen für 1.000 Euro? Da war es um die 2000er so, dass man, ich sag jetzt mal, um und bei 140 Gramm Gold pro 1000 Euro bekommen hat. Und aktuell sind das jetzt kaum noch etwas mehr als 10 Gramm Gold. Also die Relation ist einfach immens. Also anders formuliert, also wenn man halt Gold gekauft hat, physisches, ist die Wertsteigerung über diesen Zeitraum
gigantisch. Das heißt, es ist eigentlich in den letzten
gigantisch.
Jahren kontinuierlich gestiegen.
Ja.
Sogar überproportional gestiegen dann, so wie du sagst. Und jetzt gerade, wie du sagst jetzt auch, wir haben ja Krisenzeiten, dass so die Aussicht, wie sich der Goldpreis weiterentwickelt, man kann es natürlich jetzt nicht genau sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterhin so steigt beziehungsweise stabil bleibt, die ist da.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein verhaltenes Jahr, weil was die Zukunft bringt, das kann niemand sagen. Und gerade was Wertentwicklungen betrifft, ist das eben sehr problematisch zu sagen. Natürlich ist es so, Gold erwirtschaftet nichts. Also es ist ja keine Anlage in dem Sinn. Es ist einfach da und es ist knapp. Und es hängt davon ab, der Wert hängt davon ab, dass alle es besitzen wollen. Wenn es jetzt was geben würde, was alle noch mehr besitzen wollen würden, dann würde der Wert von Gold natürlich einfach sinken. Und von daher kann man jetzt auch nicht sagen, es ist die eierlegende Wollmilchsau und alles nur noch in Gold. Das wäre jetzt auch falsch. Aber es ist eben eine Beimischung. Also wir sagen ja Diversifikation, also man soll seine Anlagen streuen. und eben eine Absicherung von seinem Vermögen. Wir sagen so um und bei 10% des gesamten liquiden Vermögens macht Sinn in Gold, also physischen Rohstoffanlagen in irgendeiner Form eben zu haben.
Das gibt den Leuten dann einfach auch eine Sicherheit. Und wenn ich mir jetzt überlege, Gold zu kaufen, weil ich das eben ja aus Sicherheitsgründen gerne machen möchte oder weil ich denke, der Preis wird weiter steigen. Wie mache ich das denn? Wie wird denn Gold, also ich kaufe dann 100 Gramm Gold einfach oder wie mache ich das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt jetzt unterschiedliche Wege, wie man Gold kaufen kann, physisches Gold. Das eine ist tatsächlich entweder als Goldbarren oder als Goldmünze kann man das kaufen. Auch da ist es so, dass es natürlich Risiken gibt und das Risiko Nummer eins ist, wo lagere ich dann dieses Gold? Da kommt so ein bisschen drauf an, welches Szenario habe ich im Blick. Wo lagere ich das Gold? Manche Leute legen sich zu Hause hin, ist natürlich auch nicht ohne Gefahr. Also wenn eingebrochen wird, kann es eben gestohlen werden. Andere tun es in Safe bei einer Bank, wenn man denn da einen gemietet hat. Der kostet natürlich auch Geld, wobei das andere Risiko natürlich ist, nach dem Krieg zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein Goldabgabegebot. Also auch da ist halt immer die Frage, auf welches Szenario setzt man eben. Es gibt auch freie Dienstleister, die eben Tresore halt haben, die man anmieten kann. Auch da kann man Gold lagern. Und es gibt die Möglichkeit, Gold eben verbrieft, also in Form von einem Wertpapier eben zu kaufen, wo dann man schauen muss, ob das jetzt physisch hinterlegt ist oder eben nicht hinterlegt ist.
Okay, zum Verständnis, das heißt, also ich kaufe das jetzt eben als Papier, aber es ist was, gegebenenfalls ist richtig ein Goldbarren oder was auch immer, wie viel ich je nach dem kaufe, hinterlegt.
Genau, das muss man genau prüfen bei der Anlage, also beispielsweise ein Fonds oder ein aktiver Fonds oder ein passiver, also ein ETF gibt es. Und da ist halt die Frage, da muss man reingucken in den Geschäftsbericht oder in die Unterlagen, die Verkaufsunterlagen, was ist praktisch das konkrete Angebot, was man dann da kaufen, abschließen würde ins Depot. Bei manchen ist es eben so, dass die tatsächlich eben das physisch kaufen und hinterlegen. Und das wäre halt auch aus meiner Sicht eben bedeutsam, dass man das eben so tut. Mhm. Auch die Frage, wo hinterlegen Sie das, mit welchen Sicherheiten, das ist ganz wichtig zu kontrollieren. Entsprechende Hochsicherheitstresore in der Schweiz, gibt es da viele Angebote. Wie funktioniert das konkret und wie würde man im Fall der Fälle da halt rankommen?
Genau, weil das wäre ja eigentlich so ein bisschen die Frage, ne? Wenn ich jetzt sage, ich will das Gold haben für Krisenzeiten, wo vielleicht dann der Euro nichts mehr wert ist oder was auch immer und ich würde dann das Gold nehmen zum Bezahlen oder keine Ahnung, dann wird es ja wahrscheinlich schwierig in so einem Fall, oder?
Das ist sowieso schwierig, wenn du das Gold nehmen willst zum Bezahlen, ja. Weil eine Unze Gold ist keine sehr große, schwere Geschichte. Mhm. Und das hat einen Wert von fast 2000 Euro inzwischen. Okay. Also da kannst du keine Brötchen mit kaufen, ja, gehen. Das heißt, die Menge Gold, die du haben wollen würdest, um Brötchen zu kaufen, die ist so gering, dass sie also quasi dir schon, quasi die kannst du schon gar nicht mehr übermitteln, okay, ohne die zu verlieren, in Anführungsstrichen, ja, weil das so wenig eben ist.
Okay.
Also weil das inzwischen so wertvoll geworden ist. Also das heißt, es eignet sich dafür eben nicht mehr. So.
Okay.
Da müsste man anderweitig gucken, wie man das halt löst, diese Fragestellung. Aber natürlich, klar, ist es etwas, also das ist insofern schon korrekt, also wenn man das Gold jetzt physisch hätte, es ist was, was unabhängig von der Bank, von einer anderen Einrichtung, von A nach B einfach verkauft werden könnte. Oder wie Geld eben, also wie ein Euroschein oder eine Münze, einfach von einer Person zur anderen gegeben werden könnte, ohne dass eine dritte Person oder Institution, eine Bank zum Beispiel, involviert ist. Und das ist halt eben dieser Geldersatz, der im Gold, ja, eben drin steckt.
Ja, ja. Gut, das ist dann ja auch ein Unterschied, wenn ich jetzt in einen Fonds investiere, der eben nicht physisches Gold dann sozusagen hinterlegt hat, sondern nur in Gold investiert, wenn ich das so richtig verstehe.
Ja, also es ist schon so, also wenn zum Beispiel ein Fonds eine Goldbeimischung hat, auch die physisch hinterlegt ist, heißt es nicht zwingend, dass man sich dieses Gold jeweils halt herausgeben lassen kann. Das hat mehr mit der Sicherheit und der Wahrscheinlichkeit zu tun, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass im Fall der Fälle zumindest der Fonds eben Zugriff auf das Gold eben hat und habe ich es eben im Depot, habe ich es auf einen Blick halt sichtbar und wird mir diese ganze Lagerthematik abgenommen. Es gibt auch die Möglichkeit, in der Schweiz zum Beispiel ein Zollfreilager anzumieten, also einen Bruchteil davon, und sein eigenes Vermögen da zu lagern. Das vermitteln wir zum Beispiel auch, wenn das für jemand von Interesse eben ist. Aber da muss man dann halt genau hingucken. Und übrigens gilt das ja auch generell bei allem, was wir heute oder überhaupt in unseren Podcast-Folgen besprechen, dass es halt Anregungen, Ideen sind und ansonsten immer die Empfehlung auch ist, dass jeder und jeder seine eigenen Recherchen betreiben sollte und natürlich im Zweifel halt sich eine Anlageberatung auch suchen sollte, um dann zu einer finalen Entscheidung zu kommen. Nur um das nochmal einzustreuen, wir sagen es ja an vielen Stellen immer auch wieder.
Ja. Okay, wie sieht es denn aus mit anderen Edelmetallen? Jetzt haben wir ja von Gold gesprochen und die Frage ist jetzt zum Beispiel, macht es auch Sinn, vielleicht Silber zu kaufen?
Ja, das kann absolut Sinn machen. Silber wird auch als das Gold des kleinen Mannes bezeichnet, so volksläufig. Warum? Weil Silber in Relation nicht so teuer ist. Aber man muss dazu sagen, es wiegt mehr. Das heißt, eine Unze Silber, es wiegt nicht mehr, ist der falsche Ausdruck, es ist, hat mehr Volumen. Das heißt, eine Unze Silber ist einfach wesentlich mehr in der Hand als eine Unze Gold. Was bedeutet, also weil eine Unze ist ja immer eine Unze oder 100 Gramm sind immer 100 Gramm. Aber die Menge, die man in der Hand hat, ist einfach mehr. Was bedeutet, wenn man es lagern möchte, braucht man einfach mehr Platz.
Okay, so. Okay. Aber da hätte man die Möglichkeit ja mit kleineren Stückzahlen, oder Stücken sozusagen, die man dann benutzen könnte, im Gegensatz zu Gold, wo man ja sagt, das, da habe ich 2000 Euro dann. Und
ja, genau, okay. Theoretisch schon. Mhm. Man muss nur wissen, generell, wenn man Münzen kauft oder auch Barren, je kleiner die Einheit ist, desto mehr Kosten gehen für die Prägung drauf. Also sprich über die Herstellung der Einheit, also egal, ob es eine Münze oder ein Barren eben ist, desto teurer ist das prozentual. Anders formuliert, wenn man einen riesigen Goldbarren kauft, 12,5 Kilo, kann man natürlich privat praktisch nicht zahlen, geschweige denn irgendwo lagern. Das ist aber praktisch der billigste Weg, Gold zu besitzen, also in Relation.
Okay. Das machen ja wahrscheinlich Privatanleger weniger.
Das ist praktisch dann, was dann hinterlegt ist in diesen Hochsicherheitslagern über Fonds so weiter oder ETFs. Ja. Aber nur, um das halt einfach mal so plakativ gegeneinander zu stellen. Und das ist halt natürlich schon, also man kann ein Kilo Silber zum Beispiel kaufen, das ist eine Münze, die eine entsprechende Größenordnung auch hat, die kann man sich schon hinlegen. Mhm. Das ist vom Prinzip her, aber natürlich auch wieder nichts zum Brötchen kaufen.
Nee, klar, das ist ja dann schon wieder zu wertvoll sozusagen.
Ja, also gut, vom Wert her liegen wir da halt natürlich deutlich, also da haben wir jetzt aktuell einen Wert vielleicht von etwas über 1.000 Euro für so 1.000, also für so ein Kilo Silber. Das sind jetzt keine konkreten Angaben, es ist nur so eine Hausnummer, um so eine Orientierung zu haben, wie steht das eine in Relation halt zum anderen.
Und so von der Entwicklung des Silberpreises jetzt, das ist ähnlich wie beim Gold, also auch, dass es die letzten Jahre gestiegen ist, oder?
Ja. Verhaltener als Gold, also nicht ganz so dramatisch, wobei ich von der Zukunftsperspektive her sagen würde, es ist nicht so komplett der Währungsersatz wie Gold, kann man so nicht eins zu eins sagen, aber es ist im Gegensatz zu Gold auch ein Rohstoff. Mhm. Und zwar ein Rohstoff, der an vielen Stellen auch verwendet wird. Mhm. Auch zum Beispiel in der Gesundheitsbranche für Herstellung von medizinischen Geräten an bestimmten Stellen. Und es ist halt auch ein Rohstoff, der knapp ist. Also insofern ist auch da noch ein zusätzlicher Faktor, der für eine potenzielle Wertsteigerung sorgen könnte in der Zukunft.
Mhm. Okay. Ja, weil Silber ist ja auch nicht so bekannt jetzt, würde ich jetzt mal sagen, also als Investition.
Ja, das ist absolut richtig. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, der bei Silber eine Rolle spielt, ist, dass er in vielen Ländern einer höheren Mehrwertsteuer als Gold unterliegt. Also die kommt dann noch obendrauf, warum auch immer.
Mhm. Okay, in Deutschland auch?
Ja. Und grundsätzlich also hat es auch noch mal stärkere Preisschwankungen als Gold.
Wie wird denn der Preis da festgestellt oder gemessen?
Also grundsätzlich beziehen sich die Preisangaben bei Edelmetallen in der Regel auf den sogenannten Spotpreis, so nennt man das. Und das ist der aktuelle Marktpreis für eine Feinunze. Eine Unze, haben wir ja schon mehrfach erwähnt, sind 31,105 Gramm. Und das ist eben der Preis des jeweiligen Metalls, also spiegelt den Preis des jeweiligen Metalls wider. Und dieser Preis, also dieser Spotpreis, wird an den internationalen Rohstoffbörsen, wie zum Beispiel dem London Bullion Market, LBMA oder auch der COMEX, das ist in New York, in US-Dollar eben angegeben und schwankt eben je nach Angebot und Nachfrage. Edelmetalle werden eben in Feinunzen üblicherweise gemessen, Troy Ounces auf Englisch, wobei für industrielle Anwendungen auch Gramm oder Kilogramm als Maßeinheit verwendet werden. Aber wir sprechen ja hier über Anlagen, also insofern tendenziell eben über Unzen. Und so werden auch zum Beispiel die Münzen geprägt, also eine halbe Unze, eine Viertelunze oder eine ganze Unze. Das ist im Bereich von Gold eben ein Klassiker, eine Unze Krüger Rand. Das kennen eben viele. Und der endgültige Preis für Anlegerinnen und Anleger, der kann von diesem Spotpreis allerdings abweichen, weil da dann unter Umständen noch Faktoren wie die Prägekosten, also die Herstellung von der Münze, die Händlermargen und auch die Mehrwertsteuer in dem entsprechenden Land halt eine Rolle spielen. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch die unterschiedlichen Handelsformen, physische Barren haben wir gesagt, Münzen oder eben auch die papierbasierten Anlagen wie die ETFs und die Zertifikate, die ebenfalls natürlich den Preis beeinflussen können.
Okay, und hat das vielleicht also mit dem Preis oder hat es dann auch damit was zu tun? Weil es gibt ja jetzt einige Länder, sage ich mal, die auch Gold sozusagen in ihren Zentralbanken hinterlegen, richtig?
Ja, das ist ein Phänomen der letzten Jahre, 2-3 Jahre, speziell auch seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, sich gezeigt hat, wo ja durch die Blockade von Russland der Boykott auch und das SWIFT, also das Geldtransfersystem praktisch auseinandergebrochen ist, wo also zunehmend Länder eben ihre Reserven, ihre Währungsreserven nicht mehr ausschließlich in US-Dollar eben hinterlegen, sondern eben auch vorsorglich, also nicht US-Dollar, sondern im Gegenteil eben Gold physisch halt in die Währungsreserven mit reinnehmen und in die Länder also kaufen praktisch. Das ist absolut richtig. Vielleicht da nochmal ergänzend in den letzten 20 Jahren die Wertsteigerung nochmal in Zahlen von Gold. 2005 lag der Preis für eine Feinunze Gold bei etwa 500 US-Dollar. Und jetzt dieses Jahr 25 stieg dieser Wert auf rund 2852 US-Dollar an. Das ist eine Wertsteigerung von über 470%, also schon Wahnsinn.
Das heißt aber auch, wenn die das jetzt die Goldreserven auflösen würden, ein Land, dann wird ja auf einmal schon der Goldpreis wahrscheinlich massiv sinken.
Sehe ich das richtig? Absolut richtig. Also genau, das ist absolut der richtige Einwand, weil das ist jetzt keine Prognose für die Zukunft, das ist einfach eine Beobachtung über die Vergangenheit. Mhm. Und das ist absolut so, dass in dem Moment, wo eben etwas Wertvolleres gesehen wird oder die Notwendigkeit von dieser Hinterlegung in Gold nicht mehr wahrgenommen wird, dann, klar, wird es verkauft und dann sinkt der Preis ganz drastisch, ganz klar.
Vielleicht noch mal was anderes. Wie siehst du das denn mit Investitionen in Gold- oder Silberminen?
Das ist eine gute Frage. Das wird manchmal so vermischt und manche Leute sagen, also halten das für dasselbe. Das ist aber absolut nicht korrekt. Goldminen, Silberminen, also Rohstoffminen, das sind Unternehmen, die Gold oder Silber oder andere Rohstoffe, manchmal eben auch mehrere Rohstoffe, fördern, also zutage bringen. Und das ist eben eine Investition, also es ist eine Aktie und es ist eine spezielle Art von Aktieninvestition. Also es ist keine Anlage in Gold, sondern in eine Branche, in ein Thema. Und das würde ich eher in die Kategorie der Aktienunternehmen eben, also praktisch setzen. Und das ist noch um ein wesentliches schwankungsintensiver, also von daher risikobehafteter, also geht rauf und runter, als jetzt das Thema Gold an sich.
Okay, das heißt, das ist schon eher risikobehaftet, das Ganze dann, ne?
Also Risiko im Sinne von Schwankung eben, auf jeden Fall, genau. Und grundsätzlich ist es natürlich nicht uninteressant, also das würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen. Man muss halt nur wissen, wenn man es macht, was man da tut. Und deswegen sage ich das so klar, also wie gesagt, dass es halt eine Aktieninvestition ist. Goldminenaktien haben in den letzten Jahrzehnten eine sehr wechselhafte Entwicklung durchlaufen. Denn obwohl der Goldpreis in diesen letzten 20 Jahren ja erheblich gestiegen ist, wie wir gerade gesehen haben, konnten die Goldminenaktien diese Performance überhaupt nicht widerspiegeln. Ein Grund dafür ist, dass also die Minenaktien stärkeren Schwankungen unterliegen und von Faktoren wie Produktionskosten, Managemententscheidungen, geopolitischen Risiken beeinflusst werden. Und dann gibt es aber andere historische Herausforderungen wie Kapitalfehlallokation oder Kostenüberschreitungen bei Projekten, so typischerweise, also typische Aktienthemen eben auch, die halt den Ertrag eben beeinträchtigt haben. Gut, es gibt Hinweise darauf, dass sich diese Situation halt verändern könnte in der Zukunft, zumal wenn halt so eine Nachfrage eben nach Gold und Rohstoff eben ist. Und man muss sagen, ja auch ein Teil der Welt quasi für den Westen nicht mehr zugänglich ist. Russland ist ja sehr rohstoffreich, China ist rohstoffreich. Insofern ist ja jetzt der Fokus auf westliche Rohstoffquellen, die sind tendenziell Richtung Kanada, Australien, Südafrika. Und muss man halt gucken. Also, aber es ist definitiv immer eine risikoreichere Beimischung zu einem Depot, die man überlegen muss, ob man sie halt mit dazu nimmt.
Okay. Jetzt, wenn wir beim Thema Gold- und Silberminen sind, dann ist ja auch die Frage, wie nachhaltig ist denn Gold- und Silberförderung? Also es wird ja vielleicht auch ein Problem, wenn jetzt jemand sagt, er möchte eher nachhaltig anlegen, ne?
Absolut. Also Förderung von Gold und Silber hat erhebliche ökologische und soziale Auswirkungen. Umweltseitig führt der Abbau zu großflächiger Landschaftszerstörung, Wasserverschmutzung durch giftige Chemikalien wie Quecksilber und Cyanid, hoher Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Sozial gesehen sind es oft Arbeitsbedingungen, die prekär sind, insbesondere in kleinen informellen Minen, wo eventuell auch Sicherheitsstandards ein Problem darstellen. Eventuell kommt es auch zu Konflikten mit indigenen Gemeinschaften, lokalen Bevölkerungen, die durch den Bergbau vertrieben oder gesundheitlich beeinträchtigt werden können. Das sind alles so Themen, wo man sagen muss, ja, das ist nicht trivial, ganz klar. Es gibt nachhaltige Ansätze, das wäre in Richtung eher Fairtrade-Gold oder auch zertifizierte Minenprojekte, die versuchen, negative Folgen zu minimieren. Das ist aber tendenziell eher ein kleiner Teil des Marktes. Und natürlich auch Recycling, ganz großes Thema, ist also auf jeden Fall angeraten. Aber auch das ist eben kein riesiges Thema. So, also im Verhältnis zu der Menge an Gold, die oder auch Silber, die eben gebraucht, verwendet und gesucht wird. Also es ist definitiv kein ökologisches oder sozialverträgliches Thema.
Das heißt, so ein bisschen als Fazit aus der Folge, wichtig ist, dass ich mir eben überlege, was will ich erreichen? Wenn ich mir überlege, Gold oder Silber oder ein anderes Edelmetall zu kaufen, also was ist mein Ziel? Und wofür sorge ich eigentlich vor? Was will ich damit im Grunde erreichen? Was ist mein Ziel?
Genau, also das ist eine sehr kluge Überlegung. Genauso würde ich das eben empfehlen, dass man sich halt überlegt, wo habe ich vielleicht auch schon Rohstoffe mit reflektiert oder auch gar nicht und dann halt davon eben im Rahmen der Vermögensplanung, der Zukunftsplanung da schon zu schauen. Also wie gesagt, physisches Gold, wir sagen bis zu 10% macht eben als Absicherung einfach Sinn. Also 10% des liquiden Anlagevermögens so. Und sich dann einfach damit befassen. Und ich hoffe, wir haben jetzt heute mit unserer Folge mal so einen orientierenden Einstieg gegeben für eine erste Beschäftigung mit dem Thema.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.